So die Frage heute Morgen, wenn du in den Gottesdienst kommst, wenn du zu einer Predigt kommst, unter Gottes Wort kommst, was erwartest du? Wie viele Predigten hast du in deinem Leben erlebt? Ich weiß nicht, ich kann dich zumuten zu fragen. Viele, viele, viele Hunderte. Und sicher viele von euch auch. Aber was erwarten wir von einer Predigt? Warum machen wir das so? Warum machen wir nicht einfach einen runden Tisch und dann sitzen wir und tauschen darüber aus, was die Worte bedeuten und so, wie ein Bibelkreis. Die Bibel spricht von Predigt als etwas Besonderes, das ein bestimmtes Medium ist. Es ist bewusst so gedacht, dass einer spricht und die Zuhörer schweigen und hören, zuhören. Schweigen klingt negativ, aber dass einfach zugehört wird. Das ist bewusst so gedacht. Das ist nicht etwas, das nur, keine Ahnung, Gemeindetradition ist. Weil der Predigt ist ein Herald. Er bringt nur das, was der König sagt. Und wenn der Herald, wenn der königliche Herald eine Botschaft bringt, es gibt keine Möglichkeit, einfach mit ihm auszutauschen. Sondern es kommt von einer Seite, von dem König, von Gott. Und der Prediger ist nur der Bote, der Verkündiger, der das weitergibt. Der genau das so viel braucht, aber der nur wortgetreu das weitergibt, was schon geschrieben wurde. Aber was erwarten wir, wenn der Herald so spricht? Und wie oft, wenn wir beten, beten wir Worte so wie, okay, lass Gottes Wort wirken in dem Herzen und dann kommt die Verheißung, weil wir wissen, dein Wort kommt nicht leer zurück. Das ist eine Verheißung, das nehmen wir wahr in dem Moment. Das ist ein gutes Beispiel, eine Verheißung, das wir wahrnehmen. Okay. Wenn ich für euch beten, danke Caleb, die ungläubige Ehepartner haben, die Familienmitglieder haben, ja, Gott, lass dein Wort, was gesagt wird, nicht leer zurückkommen. Das ist deine Verheißung. Und so steht es in unserer Stelle heute, die Verheißung, die wir betrachten möchten. Wir haben einige Verheißungen betrachtet. Der ersten, ich vergebe dir alle deine Sünden. Das sagt Gott zu uns. Wenn du an Jesus Christus allein geglaubt hast, sind alle deine Sünden vergeben. Ich werde dir ein Vater sein. Das ist nicht automatisch, aber du musst an ihm glauben. Das ist den Glauben allein. Drittens, Gott ist treu. Alles, was er sagt, hält er ein. Verheißung 4, ich gebe dir ewiges Leben. Ewiges Leben, was das bedeutet, dass wenn ich an Jesus geglaubt habe, dass ich ewig leben werde. Aber auch, dass Gott richtet. Ich werde richten. Und auch, wie das eine gute Verheißung für uns ist. Nicht, dass wir Bogen herum machen, sondern das wirklich annehmen. Und das macht uns auch ruhig. Und wenn du das verpasst hast, kann ich euch empfehlen, das anzuhören. Die Verheißungen und immer wieder die Verheißungen, dich stärken zu lassen und ruhig zu machen in ihm. Aber das ist auch eine Ermutigung, kann ich euch sagen. Es ist nicht so böse, wie man denkt vielleicht. Und heute möchten wir die Verheißung betrachten. Mein Wort kommt nicht leer zurück aus Jesaja 55 und Vers 11. Genau, Gottes Wort ist immer wirksam. Wie reagierst du darauf? Oder könnte man sagen, Gottes Wort ist immer wirksam. Wie wirkt sein Wort in dir? Okay? Gottes Wort ist immer wirksam. Das heißt, wenn du unter eine Predigt kommst, wo Gottes Wort gepredigt wird, selbst wenn eine Predigt nicht ideal ist, okay, keine Predigt ist perfekt, aber manche Predigten, man sagt, oh Mann, das war schwierig. Also, ne? Vielleicht geht es dir manchmal öfters, wenn ich predige. Ja. Aber es ist Gottes Wort, der weitergegeben wurde, auch in unvollkommener Form, das wirkt. Die Frage ist, wie wirkt es in deinem Herzen? Und ich möchte hier nebenbei sagen, eine Predigt anzuhören ist eigentlich gefährlich. Weil wenn Gott spricht, es wirkt immer. Die Frage ist, wie? Gottes Wort, unter Gottes Wort zu kommen, ist immer gefährlich, weil es wirkt immer. Die Frage ist, wie? Das werde ich im Laufe der Predigt betrachten. Erstmal, Gottes Wort gibt eine offene Einladung zu allen. In Jesaja 55, wir werden eh ein bisschen mehr heute die Stelle auslegen. Wir haben in den letzten Wochen, was mir mehr Arbeit ist, aber haben eine thematische Predigten gehabt. Aber das heute ist mehr in eine Stelle, was auch leichter ist für uns, auch eine Stelle zu betrachten. Aber in Jesaja 55, Vers 1, kommt hier eine offene Einladung. Er spricht hier, er hat Sohn Israel gepredigt und verkündigt, dass sie gerichtet werden und dass sie auch wiederhergestellt werden. Und jetzt ist die Einladung zu allen Menschen, auch darüber hinaus, nicht nur die Juden. Und er sagt, auf ihr Dürstigen, alle kommt zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Auf ihr Dürstigen. Gott spricht zu denjenigen, die dürstig sind. Wir alle haben Durst in unseren Seelen. Und die Menschen suchen Sachen, die nicht den Durst nicht stillen. Deswegen sagt der Herr, warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Was nicht sättigt? Wir sind dürstig. Und die offene Einladung ist von Gott. Gott fordert aber, dass wir ihm auch suchen. Das ist nicht nur, dass wir einfach passiv sind, dass wir ihn suchen. Schau in Vers 6. Vers 6 sagte er, sucht den Herrn, während er zu finden lässt. Das Wort suchen hier, wir denken, suchen ist etwas, das verloren gegangen ist. Okay, du suchst etwas. Gott ist nicht verloren, ist nicht versteckt, aber wir müssen ein Herz haben, die nach ihm fragt. Das Wort suchen ist das Wort konsultieren oder erfragen. Rebekka, die Frau von Isaac, hatte Zwillinge im Mutterleib. Und einige hier, die schwanger waren, das Baby bewegt sich im Bauch. Und wenn zwei Babys im Bauch sind, wie diese zwei, Jakob und Isaac, sie haben gerungen in ihrem Bauch und sie haben gedacht, etwas ist hier los. Und sie ging hin, den Herrn zu befragen, was das bedeutet. Warum ringen sie im Bauch? Das ist dann dieses Wort. Suchen. Such dem Herrn. Suchen ist nicht nur Forschen in der Bibel, um was Intellektuelles zu verstehen. Ah, habe die Stelle verstanden. Sondern es ist die Person, die dahinter steht. Es ist den Gott, der hinter dem Wort steht, zu suchen. Wir schenken ihm unsere Aufmerksamkeit. Wir suchen ihn. So möchte ich fragen. Die Einladung ist offen. Komm zu mir. Sucht nach dem Herrn. Sucht den Herrn. Weil Gott zwingt dich nicht. Sondern er gibt die offene Einladung. Jesaja 65, Vers 31 oder 1 bis 3. Ich war zu, Gott sagt, zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Ich sprach, hier bin ich, hier bin ich. Zu einer Nation, die meinen Namen nicht anrief. Ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet zu einem widergespenstigten Volk, zu solchen, die auf dem Weg, der nicht gut ist, ihren eigenen Gedanken nachlaufen. Die Leute, die mich beständig ins Angesicht reizen, in den Gärten opfern und auf Ziegelsteine Rauchopfer darbringen. So Gott steht mit offenen Händen. Und er lässt sich finden. Aber wir müssen uns auch unser Teil machen, dass wir ihn suchen. Er hat sein Teil gemacht. Suchen wir den Herrn. Befragen wir nach dem Herrn. Lukas 15, Vers 4. Wenn er die 100 Schafe sucht, hatte der eine war verloren gegangen. Er suchte ihn. So ist der Herr. Er sucht uns. So, der erste Punkt. Gottes Wort gibt eine offene Einladung zu allen. Gottes Wort aber ist ganz anders als unsere Worte. Ganz anders. Und da merkt man im Vers 7, hier sehr wichtig, wir kennen diese Stelle. Erst schauen wir Vers 9. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und dann nochmal sagt er das Gleiche, dass er deine Worte nicht leer zurückkommt. Nun, wir denken diese Worte, meine Wege sind Gottes Wege, sind nicht unsere Wege. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe mich erwischt, dass ich diese Stelle lese, ich kenne die Stelle, ihr kennt die Stelle. Und ich denke, okay, Gottes Gedanken sind höher als meine Gedanken, okay, ich kann die nicht verstehen. Okay. Es ist ein bisschen wie, wenn ich so unten gehe, wo Caleb sein Schlafzimmer im Keller hat und er so seine Hausaufgabe macht für die Uni und er macht Mathe, Physik und dann komme ich rein und schaue über seine Schulter und sehe, was er gerade macht. Er hat schon mehrere Seiten voll mit Lösungen, Mathe-Lösungen. Ich schaue die an und dann kommen die Gedanken, so wie das, okay? Seine Gedanken sind höher als meine Gedanken, okay? Keine Ahnung, okay? Das ist eine Art davon, okay? Gottes Gedanken sind anders als meine, okay? Er ist viel intelligenter, weiser, okay? Aber das ist nicht hier, was er genau meint. In dem Zusammenhang, ich möchte uns zeigen, das war mir ganz schon neu in dem Zusammenhang. Schau, also er spricht von Wege und Gedanken. Meine Wege sind höher, meine Gedanken sind höher. Nun, schau, was er, das Wort in dem Zusammenhang wieder vorkommt. Schau in Vers 7. Er sagte, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehrte zu dem Herrn. Gleiche Wort. Wege und Gedanken. Und da merkt man, oh, es geht hier um, wir haben die Gottlose, wir haben böse Gedanken, wir haben verkehrte Wege. Und dann sagte er, meine Wege sind höher als eure Wege. Meine Gedanken sind höher als deine eure Gedanken. Gottes Gedanken, Gottes Wort ist ganz anders als unsere Worte. Menschengedanken, Vers 7, sind gottlos. Das Wort gottlos ist das Wort Schuldigen. Das Wort wird auch für Kriminellen benutzt. Pharao hat das gesagt, dass er festgestellt hat, okay, wir sind falsch, wir liegen falsch, als Mose und das Volk aus Israel, aus Ägypten ausziehen wollte. Und er sagt, der Herr ist gerecht, ich aber mein Volk sind die Schuldigen. Wir sind die Gottlosen. Es hat mit Bosheit zu tun, bedeutet Mühsal, Trauer, Bosheit, wird Abgötterei übersetzt, Unheil, Frevlern, Übeltätern. Geschwister, das sind unsere Gedanken, unsere Wege. 1. Mose 6, Vers 5 sagt er, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und deswegen hat er die Erde mit den Sintflut gerichtet. Und ich möchte uns fragen, wie betrachten wir unseren eigenen Gedanken, unsere eigenen Wege? Ohne Gottes Gnade, ohne dass wir an ihm denken, sind unsere Gedanken gottlos. Wir neigen dazu, unsere eigenen Gedanken ziemlich im guten Licht zu bringen. Okay? Und das müssen wir feststellen. In mir, sagt Paulus, liegt gar nichts Gutes. Meine Gedanken sind nicht seine Gedanken. Meine Gedanken sind verkehrt. Und er sagte, wir müssen unser böse Gedanken, unseren gottlosen Weg verlassen. Umkehren, Vers 7. Kehr um zu den Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Wir müssen immer wieder das neu machen. Es ist nicht nur, dass man es einmal macht, wenn man sich bekehrt, dann ist gemacht. Okay? Jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, so geht es. Sondern immer wieder brauchen wir Korrektur, brauchen wir Zurechtweisung. Also wir merken, ich bin wieder in meinem Gedanken in dem Sinn kriminell, okay? In Bezug auf Gott, schuldig. Weil Gottes Gedanken sind heilig. Sie bringen Leben. Vers 10 sagte, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee nicht darin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie den Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden. Also Samen, in dem Samen ist Leben. Das wird dann gepflanzt in den Boden. Wasser kommt darauf. Das alles bringt Leben. So ist Gottes Wort. Es bringt Leben in unserem Herzen, in unserem Leben. Es macht uns lebendig. Das heißt, Gottes Wort ist ganz anders als unsere Worte, als unsere Gedanken. Gottes Wort ist immer wirksam. Vers 10 bis 11 möchte ich wieder vorlesen. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie den Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, dass aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Wenn man im Garten schaut, okay, kann man nur von dem Zusammenhang im Garten wissen, ob es Regen gab oder nicht. Okay? Du siehst, was es Wasser gibt, wenn es bewässert wurde, dann ist grün. Okay? Aber wenn man zwei Monate lang im Sommer, in Juni, in Juli keinen Regen bekommt, wie sieht der Garten aus? Ohne dass man das extra mit Wasser gießt so. Das wird ganz tot ausschauen. Okay. Gottes Wort kommt wie Regen und es wirkt. Die Frage ist, Gottes Wort ist wirksam. Es ist immer wirksam. Die Frage ist, warum dann nach einer Predigt ist es nicht immer, dass ich dann dem Herrn folge, wie ich sollte. Woran liegt es, dass wir dann nicht dem Herrn treu bleiben deswegen? Warum ist es, wenn ich mal stille Zeit mache und dann danach bin ich trotzdem fleischlich, wenn ich auf etwas reagiere, wenn meine Frau mit mir spricht, dann boah, kommt etwas, das nicht freundlich ist, nicht göttlich ist. Warum passiert das? Weil Gottes Wort nicht wirksam war? Ist das zu schwach? Was ist das Problem? Wo hängt es? Warum sind wir, trotz dass wir Gottes Wort gelesen haben, belastet mit Sorgen oder mit Not oder Unglauben? Und jetzt möchten wir eine andere Stelle betrachten. Und zwar 2. Korinther 2, 14 bis 17. 2. Korinther 2. Wir sagen, Gottes Wort ist immer wirksam, aber warum wirkt es dann nicht in mir, wie wir denken? 2. Korinther 2. Manche Stellen auf den Leinwand, manche Stellen ist gut, wenn wir aufschlagen. Dann bleiben wir wach und dann sind wir auch aktiv, selber lesen und im Zusammenhang können wir lesen. Nicht nur vertrauen, dass ich die richtige Stelle im Zusammenhang vorbringen. Also, Gottes Wort wirkt. Aber wir müssen hier etwas sagen. Gottes Wort zwingt uns nicht, zu verändern. Es ist kein Automatismus. Ich sitze im Gottesdienst, ich höre die Predigt, dann bin ich verändert. So wirkt es nicht. Sondern jeder hat einen Willen. Und Gott fordert von uns, dass wir mit unserem Willen Ja sagen. In dieser Stelle spricht Paulus davon, wie sie das Evangelium weitergeben. Er sagt, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit, Kapitel 2, Vers 14, 2. Korinther 2, 14, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführte um Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Er gibt hier so ein Beispiel, ein Triumphzug. Stell dir vor, du bist in der römischen Zeit, im römischen Kaiserreich, und sie haben eine Stadt übernommen. Und die Stadt, sie haben triumphiert. Sie haben den Sieg gewonnen über diese Stadt. Und dann nehmen sie die Gefangenen zurück nach Rom. Und sie sind dann in Ketten. Und sie laufen durch die Straßen. Und alle die Leute schauen ja anfeuern, ja super, ihr habt den Sieg gewonnen, Triumphzug, okay? Ja, wir haben gewonnen, okay? Ja, moderne Zeit, ja, wenn man an eine Wahl denkt, okay, das in Amerika passiert ist, dann war wir im Triumphzug für die Republikaner. Das war so ein großer Feier, Triumphzug, ja, wir haben gewonnen und das dauert ein paar Wochen, müssen denken, ja, wir sind die Sieger, okay? Und das ist diese Einstellung, die man hat. Jemand hat gewonnen. Oder ein Fußballspiel. Wenn die Fußballer gewonnen haben, die Mannschaft, die gewonnen hat, sie laufen rum, yeah, und dann gibt es vielleicht auch einen Triumphzug geben, ne, durch die Stadt, durch die Heimat, in der Heimat. Und die Römer haben auch so ein Weihrauch so brennen lassen, weil das war dann für im Götzen dann. Ja, als Dankeschön, dass sie den Sieg gegeben hat. So, das ist das Bild. So, stell dir vor, hier ist Paulus, der sagt, wir sind wie ein Triumphzug in Christus und den Geruch seiner Kenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Das heißt, die Leute, die den Triumphzug vorbeischauen, die riechen das, Geruch. Okay. Das heißt, jeder hat das gehört. Das heißt, wir sitzen hier, wir hören Gottes Wort, das Evangelium wird gepredigt, das ist wie ein Geruch für jeden. Und jetzt kommt's. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. So sitzen hier manche, die gerettet sind, manche, die vielleicht Jesus noch nicht kennen. Und alle hören die Worte. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zu Leben. Das heißt, jeder hört die Worte und es wirkt in jeden und manche wirkt es zum Glauben, dass sie mehr glauben, dass sie sagen, jawohl, das muss ich verändern, das muss ich neu durchdenken. Und anderen sagen, nee, das will ich nicht hören und lehnen das ab. Das heißt, das passiert beide in einem Gottesdienst. Deswegen sage ich, es ist gefährlich. Man hört die Worte von Gott, aber was machen wir mit den Worten? Werden wir die nur hören und sagen, naja, muss nicht so streng gesehen. Oder nein, das glaube ich nicht. Oder man nutzt, es wird gefährlich, wenn wir Gottes Wort gegen Gottes Wort nutzen. Und dann das neutralisieren und es nicht mehr wirkt in uns. Und unsere Herzen sind so, so geschickt, das zu machen. Wahnsinn. Aber Gott hat gesprochen. Gottes Wort ist immer wirksam. Und sagen wir zu Gott, ja, das stimmt. Ja, das will ich ändern. Seine Worte fordern von dir und von mir eine Entscheidung. Und selbst keine Entscheidung ist eine passive Nein-Entscheidung, weil wir nicht Ja sagen. Seine Worte bringen immer Veränderung. Es wird, zurück zu Jesaja 55, es wird nicht leer zu mir zurückkehren. Das Wort leer zurückkehren ist von einer anderen Stelle in Jeremia, das ist ein Beispiel von dem gleichen Wortwahl, in Jeremia 14, wo er sagte, sie kommen zu den Zisternen und finden kein Wasser, sie kommen mit leeren Händen zurück, mit ihren Gefäßen. Du kommst zum Zisterne, du brauchst Wasser und statt Wasser zu bringen, du kommst zurück mit leeren Gefäßen. Das ist die Idee hier. Gottes Wort spricht, aber Gottes Worte kommen nie mit leeren Händen zurück. Es wirkt immer. Die Frage ist, was machen wir mit den Worten? Sagen wir ja oder nein, blockieren wir das ab. Das Wort Gottes ist im Einsatz. Jesaja 49 sagt, er hat mit meinem Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Gottes Wort ist wie ein Schwert. Epheser 6, Vers 17. Nehmt euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort, das in unserem Herzen schneiden soll. Und Hebräer 4, Vers 12 bis 13. Das kann man aufschlagen. Hebräer 4, 12 bis 13, eine sehr wichtige Stelle in Bezug auf Glauben. Hebräer 4, 12 bis 13 spricht von Gottes Wort, spricht von, wie sie auf Gottes Wort reagiert haben, dass das Volk Gottes in der Wüste nicht in der Ruhe gekommen, in der ewigen Ruhe gekommen sind in verheißenen Land, weil sie nicht geglaubt hatten. Dann sagt er, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und kein Geschöpf ist von ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Dieses Schwert schneidet, es ist wirksam und es geht zu dem Gedanken und Gesinnung des Herzens. Das heißt, es gibt keine Geheimnisse mit Gott. Er erleuchtet alles. Und die seine Kinder sind, kommen zu dem Licht, da ist, dass ihre Werke offenbart werden, dass sie in ihm sind. Wir wollen in dieses Licht kommen. Wir wollen das Korrektur haben. Aber wenn wir uns zurückschrecken, abschrecken, sagen, nein, 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 das nicht hier, dann lassen wir in sein Licht nicht das Erleuchten und Offenbaren. Es ist so wichtig, was wir machen, wenn wir die Wortverkündigung und den Gottesdienst haben. Wenn wir in unserer stillen Zeit sein Wort aufmachen und das lesen für uns. Es ist keine passive Sache, sondern der Herr der ganzen Erde spricht und seine Worte kommen nicht leer zurück. Sie kommen nicht mit leeren Händen zurück. So ist die Frage zum Schluss. Wie soll ich auf Gottes Wort reagieren? Das ist die Anwendung jetzt. Was ist denn das praktisch für uns? Und ein paar Gedanken, Vorschläge, auch in dem Zusammenhang. Gottes Wort ist immer wirksam. Wie reagierst du darauf? Wie soll ich darauf reagieren? Erstens, erkenne, dass deine Gedanken in Gottes Licht böse sind. Erkenne das. Deine Gedanken, deine Wege sind böse. Punkt. Nicht, okay, ja, aber wir sind auch nett. Nein, wir sind böse. Okay? Und das ist befreiend, das zu machen, zu erkennen. Okay, das hören unsere Kinder nicht in der Schule. Okay? Nur umgekehrt, nein, du bist nett, du bist gut. Okay? Und wenn ich jemand sage, ganz gute Freundin, wenn ich denen sage, ja, ich bin eigentlich, habe schlechte Absichten, ich bin eigentlich ein böser Mensch. Die sagen, nee, bist du nicht wirklich, du bist ja nett. Ah, nicht in Gottes Licht. Okay. Wenn wir miteinander vergleichen, sagen, ja, er ist in Ordnung, sie ist okay. Aber in Gottes Licht, wir müssen das erkennen. Unsere Gedanken sind nicht seine Gedanken. Die sind verkehrt. Erkenne, dass was danach du lebst, was du danach lebst, deinen Durst nicht stillen kannst. Du versuchst, deine Wege zu gehen und deinen Durst zu stillen. Es wird nicht reichen. Es wird dich enttäuschen. Erkenne, dass deine Gedanken, dein Lebensweg verkehrt ist. Erkenne zweitens, was Gott von dir fordert. Erkenne, was Gott von dir fordert. Das kannst du nicht, wenn du in seinem Licht wandelst, wenn du sein Wort liest und wenn du Wortverkündigung annimmst. Er bringt dich zu einer Entscheidung. Er bringt dich heute Morgen zu einer Entscheidung. Was machst du mit mir in meinem Wort? Vielleicht kommen spezifische Sachen im Kopf, spezifische, klare Sünde in deinem Leben, wo Gott sagt, das sollst du ändern. Kehr um. Lass diese spezifischen Sachen an dich wirken, dass du eine klare Entscheidung treffen kannst. Wenn wir seine Worte ablehnen, nicht ernst nehmen, wenn wir seine Worte ablehnen, dann werden wir nicht uns verändern lassen und in seinem Licht wandeln, sondern wir werden eher, können wirklich abgehärtet sein und uns, ja, abstumpfen lassen, dass wir seine Stimme nicht hören. Das ist sehr gefährlich, wenn wir das machen. Weil dann sind wir wirklich für uns dann nur. Und dann, ja, wir finden einen Weg, dass wir Gott quasi abschottern, ausschließen. Okay? Es gibt sehr geschickte, scheinbar geistliche Wege, das zu machen. Und es ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Aber Gott fordert von dir Glauben und Gehorsam. Es fordert das von mir. Glaube, was ich sage und bereit sein zu gehorchen. Erkenne, was Gott von dir fordert. Drittens, vielleicht soll es umgekehrt sein, aber glaub, was Gott sagt. Das heißt, wenn Gott das sagt in seinem Wort, glaub das. Stell das nicht in Frage, sondern lass seine Worte stehen, wie das da, wie ein Kind. Okay? Okay, ein kleines Kind stellt das nicht in Frage. Ein Erwachsener sagt das und sagt, ja, okay, so ist es. Sie werden das nicht, das alles so analysieren und logisch, no, aber ja, ein kleines Kind sagt, ja, okay, einfach vertrauen. Jesus sagt, wir müssen wie Kinder sein, um in sein Reich kommen zu können. Und wir Erwachsene, wir können wirklich es kompliziert machen. Teenager auch. Wir können es wirklich kompliziert machen. Sagen, ja, aber lass Gottes Wort stehen. Hebräer 4, Vers 2, das Volk Israel hat das nicht gemacht. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht. Das gehörte Wort, die Predigt, nützte nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Das heißt, sie haben das gehört, aber nicht gesagt, ja, das glaube ich, okay, daran festgehalten, sondern, aha, du hast recht. Nur das. Nein, nein, mehr als das. Nicht nur, dass Gott recht hat, sondern das ist richtig. Merkt ihr den Unterschied? Wenn du sagst, ja, Gott, du hast recht. Das ist ein, das ist gut soweit. Aber wenn ich sage, das ist richtig, dann nehme ich das für mich wahr. Das ist ein Unterschied. So sag nicht nur, ja, okay, die Bibel hat recht. Sondern nein, sag, dass du zu dem Punkt kommst, dass du sagen kannst, das ist richtig. Dann bist du auch in dem Kreis von der Wahrheit, was gesprochen wurde, und sagst, jawohl, ich gehöre auch dazu. Glaube das, was du von Gottes Wort hörst. Und viertens, such den Herrn. Such nicht nur, was zu verstehen mit dem Kopf, sondern such den Herrn, der das gegeben hat. Das Wort erfrage nach dem Herrn. 5. Mose 4, Vers 29 sagt, werdet ihr von dort aus den Herrn, deinen Gott, suchen Und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. Fragen wirst. Suche den Herrn. Liebe Geschwister, du wirst nicht im Glauben wachsen, wenn du wartest ab, dass der Herr das einfach in dir macht. Du musst bewusst ihn suchen. Er gibt dir die Kraft dafür. Und flehen, Herr, mach das in mir. Ich sage ein Beispiel, wo es persönlich mich betroffen hat. Ich hatte einen Freund in der Jugend. Es wird ein bisschen länger heute, Entschuldigung, aber nur ein paar Minuten. Ein Freund von mir in der Jugend. Wir haben viel Blödsinn miteinander gemacht. Kann Geschichten erzählen. Er war sehr lustig. Und dann, als wir erwachsen wurden, gingen unsere Wege ein bisschen auseinander. In der gleichen christliche Uni, aber trotzdem andere Kreise. Haben geheiratet, haben uns nicht viel gesehen. Er war in Bau und Konstruktion tätig, hat große Häuser gebaut, reiche Häuser, und, viel Geld verdient. Aber er war Christ, kam in die Gemeinde, aber nicht mehr viel daran gedacht. Aber er war immer so ein bisschen so nicht so freundlich geworden. War belastet von der Arbeit und Leben als Familie. Und irgendwann kam seine Frau auf ihn zu und sagt, Schatz, etwas muss sich ändern. Es geht einen falschen Weg für dich. Wie du lebst, wie du zu Hause bist, wie du aufgeregt bist, wie du brauchst Hilfe. Und er ging dann zu dem Pastor in der Gemeinde und hat das Hilfe gesucht. Und ich habe festgestellt, wir waren in Deutschland schon, ich kam zurück vom Reisedienst und er war ein ganz anderer Mensch. Ganz anderer Mensch. Feuer und Flamme für den Herrn. Er ist jetzt ein von den Pastoren in der Gemeinde, so zwei dritte Pastoren in der Gemeinde. Ich kam nicht hinzu, Jared, was ist dir passiert? Wie hast du dann durchgebrochen, dass du jetzt so für den Herrn lebst? Er sagte, Daniel, es ging nicht, ohne mit dem Herrn zu flehen. Sagen, Herr, ich brauche dich. Er hat gelernt, Geschwister, dem Herrn zu suchen. Und es ging nicht um die richtigen Wortwahl oder so, was für Formulierung, sondern einfach, ich will Gott haben. Wie die Jünger gesagt haben, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wenn ich dich nicht habe, dann geht alles in die Brüche. Und dass wir dazu kommen, Geschwister, ich kann ohne Gott in seinem Wort leben, nicht leben. Einfach nicht. Und dass du nicht so weiterleben wirst, wie das ist. Es geht mir genauso. Ob es Pastoren sind oder Geschwister, die lang mit dem Herrn gelebt haben, wir müssen immer wieder das feststellen. Dem Herrn zu suchen. Negatives Beispiel. Und Rehabeam sagte, er war böse, denn er richtete sein Herz nicht darauf, den Herrn zu suchen. Und Jeremia 17, ich, der Herr bin es, der das Herz forscht, die Nieren prüft, und zwar um einen jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Gott kennt dich schon, aber er will, dass du ihm suchst. Such mit Dringlichkeit. Er sagte, such dem Herrn, während er noch zu finden ist. Geschwister, einfach passiv zu sein, so durch sein Leben entspannt mit dem Herrn, wir werden nicht wachsen, werden nicht vorwärts kommen. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. 1. Chronik 16, Vers 11. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke. Sucht sein Angesicht beständig. Such ihn. Und ich kann euch sagen, er verspricht dir, er lässt dich, dass du ihn findest. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird er euch verlassen. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Und bereit sein, umzukehren. Einfach umzukehren. Den falschen Weg und zu dem Herrn. Sein Wort kommt nicht leer zurück. Es ist eine Verheißung. Liebe Geschwister, in aller meiner Schwachheit, und ich spreche auch sicher für François, oder wenn andere kommen und predigen, wir kommen in Schwachheit. Wir sind einfach dumme Sünder, die Gottes Gnade erlebt haben. Aber wir versuchen, Gottes Wort einfach zu verkündigen. Und wenn Gott hier redet, lass uns jeden Sonntag kommen mit dem Erwartung, ich will von Gott hören. Ich will das glauben. Ich will erkennen meine falschen Wege, erkenne, was Gott von mir fordert. Ich will ihn suchen. Und ich will bereit sein, umzukehren, mit ihm gehen, durch seine Gnade. Möge der Herr uns helfen, das zu lernen. Und wir sind hier Familie. Du kannst gerne einfach die Gemeinschaft suchen, persönliches Gespräch, zu sagen, wo du stehst, dass du demnächst bereit bist, ja, den nächsten Schritt zu machen, das Ja-Wort zu sagen zu dem Herrn. Wenn du den Herrn noch nicht kennst und diese Worte sind dir sehr, keine Ahnung, unverständlich, kann er sagen, der Herr sucht dich. Er klopft an deine Herzenstür, aber er bricht nicht durch gezwungen. Er zwingt dich, sich nicht auf dich, sondern du musst die Tür aufmachen. Sagen, komm zu mir. Und er sucht Gemeinschaft mit dir. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Danke, dass deine Worte vollkommen sind, mächtig sind, unsere Herzensmauern durchzubrechen. Aber lass uns, Herr, zugeben. Lass uns die Türen aufmachen. Überführe du uns, wo wir falsch liegen. Lass uns bereit sein, das ins Reine zu bringen, um nach dich zu befragen heute Morgen. Amen.